Resemann schreibt, dass er auf Anzeigen gestoßen ist von 1836, in denen damals in Berlin schon Porter und Ales und bayerische Landbiere beworben worden sind als Getränke für die Oberschicht. Also das Zeug war damals schon da. Also muss man jetzt wirklich 1836 haben die Porter getrunken in Berlin. Das war für mich komplett neu. Und das hat er irgendwie selbst irgendwie ausgegraben alles. Und dass das auch ganz gezielt beworben worden ist, um zu sagen, hier, das ist das Zeug, das kriegt ihr mit in den Kneipen. Das liefern wir euch mit Flaschen nach Hause.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Martin Rolzhausen über die Doktorarbeit von Gustav Stresemann. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 119. Folge.
Wenn du mehr erfahren möchtest über dein Lieblingsgetränk oder wissen möchtest, was genau so besonders am Bier ist, dann ist das dein Podcast. Wir sprechen mit denen, die das Bier machen, verstehen, es in Szene setzen, stellen dir neue Biere, Bierlocations und Bierreiseziele vor. Und heute gehen wir dahin, wo Bier manchmal politischer ist, als man denkt. Zwischen Bierzeltdiplomatie und Lobbyarbeit. Unser Thema heute ist Bier und Politik. Und unser Gast heute ist Martin Rolzhausen, Journalist, Bierkenner und mittlerweile auch offiziell selbst bierpolitisch aktiv. Er steht im Lobbyregister. Und mit dieser Folge, Stefan, ihr habt es vielleicht auch gerade gehört, machen wir eine kleine Rolle rückwärts in Corona-Zeiten, was die Tonqualität angeht. Ich hab da so ein kleines Déjà-vu.
Déjà-vu, ein Flashback sozusagen.
Richtig.
Genau. Der Martin lebt in Berlin und wir haben diese Folge halt remote gemacht, wie man heute so schön sagt. Und zu Corona-Zeiten haben wir damit ja auch angefangen und mussten dann mit entsprechender Tonqualität leben. Und und Martin hatte leider Probleme, weil eigentlich sollte er mit dem Rechner ins Netz gehen und sich mit seinem Handy aufnehmen. Das funktioniert immer sehr gut und der Rechner wollte aber nicht ins Netz und dann musste er das Handy dafür nehmen und wir mussten mit der Tonspur Vorlieb nehmen, die uns quasi übers Internet zur Verfügung gestellt wurde. Und ich habe versucht, das noch so ein bisschen zu beheben. Zwischendurch fehlt ab und an mal ein Wort, relativ selten, aber das könnt ihr euch, glaube ich, gut erschließen, denke ich mal.
Und das klingt jetzt vielversprechend, oder?
Ja, also ihr habt es ja schon gehört. Also man kann es durchaus hören. Also.
Aber es hat eben nicht die Tonqualität, die ihr vielleicht sonst gewöhnt seid von unseren Formaten und Folgen oder den Formaten und Folgen von anderen Podcasts da draußen.
Genau, stellen wir uns einfach vor, irgendwie der Martin ist unser Korrespondent ganz am anderen Ende der Welt und dann klingt das halt einfach so.
Na, ich stehe in Berlin auf dem Alexanderplatz und habe kein Netz als Telekom-Kundin. Insofern, manchmal ist das so in der großen, weiten Welt. Das muss gar nicht so weit weg sein und doch fühlt es sich weit weg an. Stefan, was für News haben wir zu verkünden?
Zu verkünden, genau. Ja, wie wir gehört haben, schließt der Bundhaus-Schankraum in Hamburg-Wilhelmsburg. Und auch die Brauerei Bundhaus gibt auf.
Das ist wirklich traurig.
In der Tat. Also wir waren jetzt leider, ne, am Ende denkt man dann immer, scheiße, wir hätten da viel öfter da sein müssen. Aber nach Wilhelmsburg ist dann leider doch immer ein Stückchen. Aber wenn wir da waren, war es immer sehr schön.
Vor allen Dingen im Sommer, wir haben es im letzten Podcast auch noch euch ans Herz gelegt.
Ja.
Und in vielen Podcasts haben wir es euch ans Herz gelegt, dass das einfach ein sehr schöner Ort ist, um dort zu sein. Nun muss man mal gucken, wie sich das Ganze dort insgesamt entwickelt. Aber Jens wird das Ganze beenden.
Ja, sehr schade. Liebe Grüße an Jens an
dieser
Stelle.
Liebe Grüße an Jens. Und ich bin gespannt, wo wir ihm dann doch vielleicht in dieser Bierszene wieder begegnen. Wir haben noch nie mit ihm gesprochen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass der sich ganz verabschiedet. Er war ja auch einer der Köpfe im Planungsteam der Hamburger Beer Week.
Ja.
Hat viele andere Geschichten vorangetrieben, biermäßig in Hamburg. Und sollte er sich da ganz rausziehen, wäre das wirklich ein Riesenverlust.
Absolut.
Insofern hoffe ich, dass er der Bierwelt erhalten bleibt und vielleicht an anderer Stelle wieder aufploppt.
Total. Aber wer jetzt hier auf jeden Fall bei uns erstmal aufploppt, ist Jens Spiegel mit seinem Bierspiegel.
Spieglein, Spieglein an der Wand, dran.
Jens, Bierspiegel.
Willkommen zu Jens Bierspiegel, der November-Ausgabe. Es geht stramm auf Weihnachten zu, der erste Schnee war schon in Hamburg und es ist logisch, es muss jetzt auch irgendwie ein Gewürzbier oder ein weihnachtliches Bier her, oder? Ich habe es gefunden. Ich weiß auch nicht, warum es bis November gedauert hat, bis ich eine meiner Lieblingsbrauereien im Glas habe. Heute ist es soweit. Aus Nürnberg, Ackerbrau. Im November, Dezember gibt es immer was Spezielles. Dieses Jahr heißt das würzige Bier das Nürnberger Lebkuchenlager. Also ein Lager, was mit Spezial-Lebkuchengewürz versetzt wurde. Ich bin schon ziemlich gespannt und werde euch gleich auf diese Geschmacksreise mitnehmen. Ackerbrau, eine sehr, sehr kreative Brauerei aus Nürnberg. Felix kenne ich persönlich, auch Fritz, der dort mitarbeitet, der jetzt die Bar managt, wenn ich da richtig informiert bin. Habe ich schon in Hamburg kennengelernt. Eine ganz, ganz tolle Truppe, die sich sehr stark für kreatives Bier, für natürliche Zutaten einsetzt, die tolle Biere machen, immer mal wieder verrückte Ideen haben, sei es irgendwie eine Gurken-Kokos-Gose oder was hatten wir noch, was hatte ich ziemlich geiles, dann gab es ein Carrot Cake IPA, das mit Karotten gebraut wurde. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und Orca ist da immer für eine Überraschung gut. Gibt immer wieder tolle Biere. Und heute also das Nürnberger Lebkuchenlager. Ich habe es schon im Glas. Ich rieche mal. Man riecht direkt auf jeden Fall die Würzmischung. Es ist gelb. Naja, Bernsteinfarben vielleicht auch ein bisschen. Es wirkt gleich. Es hat sich leicht einschenken lassen. Ich nehme den ersten Schluck und nehme euch mit auf diese Reise. Ja, leicht, aber angenehm. Es ist ein gut trinkbares Lager. Die Lebkuchen sind vorne auf der Zunge mal kurz im Spiel, in der Mitte nicht ganz so präsent und im Abgang hat man es dann wieder. Und liegt vielleicht auch gerade an der etwas kälteren Temperatur des Lagers, was ich hier habe, dass es nicht so intensiv ist. Ich werde das nochmal ein bisschen wärmer werden lassen oder anwärmen und dann mal weiterschauen. Also auf jeden Fall eine spannende Variante. Es ist dezent im Vergleich zu den Varianten, die es in den Jahren davor gab. Letztes Jahr gab es eins, was so noch Keks geschmeckt hat. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Davor gab es Your Mind Deserves Grace, was mit so Gewürz, hat mich sehr an Gewürzkuchen erinnert. Das fand ich sensationell gut. Das war ein richtig gutes Bier. Das hatte auch total viele krasse Gewürznoten drin, weihnachtliche. Das war richtig toll. Ja, erinnere ich mich gerne dran. Also Orca, wie gesagt, eine Brauerei, kann ich mit ruhigem Gewissen empfehlen. Hier dieses Bier, leider schon ausverkauft direkt in der Brauerei. Ich habe es bestellt mit Nürnberger Lebkuchen natürlich im Original dazu, noch einen kleinen Pack. Auch das immer cool, es gibt immer Specials, wo dann eben zum Bier nochmal was dazugegeben wird, sei es bei einem Coffee Stout, dass da der Kaffeeröster nochmal einen 250 Gramm Beutel dazu gibt oder jetzt hier die originalen Nürnberger Lebkuchen. Das macht schon Spaß, da direkt zu bestellen. Aber gibt es natürlich auch in den üblichen Verkaufslokalitäten, die man online als auch offline besuchen kann. Ich hoffe, ihr könnt noch eine Flasche ergattern, weil ich finde es echt leicht, ich finde es angenehm. Der zweite Schluck kommt jetzt auch gerade noch. Ja, dezent, aber schön. Also es ist so ein Weihnachten auf den Lippen und trotzdem was Bieriges dabei. Eine schöne Mischung, was hat, ich glaube, auch vernünftige 5,4% Alkohol. Die Zutaten: Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, Lebkuchengewürz, nämlich Zimt, Nelke, Koriandersamen, Muskatnuss, Fenchel, Samen, Ingwer, Anissamen, Piment und Sternanis. Dazu kommt noch Hefe. Das Ganze wurde in eine 0,33 Liter Flasche abgefüllt, wäre haltbar bis zum 1.12.2026 und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich halte mich mal ein bisschen kürzer dieses Mal, glaube ich. Eine Winterbier-Empfehlung? Nö, habe ich ja jetzt gemacht. Also, was ich mir auch auf jeden Fall noch zulegen würde, ist die Oma Lene, die von Maschsee immer kommt. Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne oder ein sehr, sehr schönes weihnachtliches Ale. Bin auch tatsächlich eher bei den Ales im Weihnachtlichen und habe mich gewundert, dass ein Lager jetzt dabei rauskommt hier. Ist vielleicht auch mutig, aber der Trend geht ja eh zu leichtgängigen Bieren und dieses Nürnberger Lebkuchenlager lässt sich auf jeden Fall gut trinken. Vielleicht habt ihr ja noch eine Weihnachts- und Winterbierempfehlung für mich. Dann schreibt es gerne direkt an Cheers at Hopcast oder schreibt mir über meinen Instagram-Account Spiegel Bier Edition. Würde mich interessieren, was ihr so Weihnachten so trinkt. Vielleicht ist ja ein Tipp dabei, der mich hellhörig werden lässt. Ja, und es ist dieses Mal auch ein bisschen kürzer geworden. Umso schöner, oder? Also ich freue mich auf eure Empfehlungen, was Weihnachtsbiere angeht. Bin schon da ganz, ganz freudig und aufgeregt, dass ich da ein paar Tipps bekomme, wie ich Weihnachten noch schöner werden lassen kann. Und freue mich im Dezember nochmal, euch ein Bier vorzustellen. Hab noch keine Ahnung, was es ist, aber es wird mit Sicherheit ein cooles sein. Und bis dahin, genießt's, trinkt gutes Bier und passt auf euch auf. Bis bald.
Ja, den Felix vom End hatten wir ja auch schon bei uns im Hopcast. Gott, das ist auch schon ewig her. War es 2020, 2019?
Das war auf jeden Fall vor der Pandemie. Ich rechne nur noch in Vor- und Nach der Pandemie. Regines Geburt vor der Pandemie. Nein, das ist tatsächlich sehr lange her, eine gestandene Brauerei. Und vielen Dank, Jens, für diese wunderschöne Bierempfehlung, die ein Tick kürzer ist dieses Mal. Wir lassen ihm ja vollkommene Freiheit und auch ich bin jedes Mal gespannt, was denn da so kommt.
Ja.
Das macht immer großen Spaß. Ich freue mich da immer drauf, weil ich da grundsätzlich immer nur während unserer Aufzeichnung, also während wir die Rahmenmoderation einsprechen, reinhöre, weil dann ist das noch eine größere Überraschung. Das ist total schön. Ich möchte noch erwähnen, einen kleinen Lesetipp für euch. Wir nehmen diesen Podcast auf am Mittwoch, dem 26. November. Er wird am darauf folgenden Freitag, dem 28. November erscheinen. Und am Samstag darauf, dem 29. November, erscheint im FAZ-Magazin ein großes Interview mit noch einem gestandenen Brauer, der auch schon Teil dieses Podcasts war, nämlich mit Sebastian Sauer von Freigeist. Freigeist Bierkultur. Und Sebastian Sauer heißt, es hat auf der ganzen Welt Bier probiert und ist auf kuriose Varianten gestoßen. Gemacht hat dieses Interview der großartige Uwe Ebbinghaus. Und der Titel heißt Bamberg steht ganz weit oben, ohne Zweifel. Im FAZ-Magazin am kommenden Samstag.
Ja, sehr gut. Schöner Tipp. Und wir haben ja selber auch noch ein Bier hier, was wir jetzt tatsächlich, wir nehmen diesen
Podcast. Es ist 13.33 Uhr.
Genau. Du sagst das, was ich sage. Wir nehmen ihn nachmittags auf und nachmittags trinken wir normalerweise kein Bier.
Normalerweise ist das so, ja.
Unter der Woche, zumal ich heute Abend auch noch arbeiten muss, bei einer Sache, wo man gar keinen Alkohol trinken dürfte.
Insofern, auch am Wochenende finde ich es manchmal schwierig. Tagsüber Alkohol zu trinken.
Ja, das ist richtig. Genau. Und zwar haben wir ein Bier geschickt bekommen von Meisel & Friends. Glücklicherweise mal wieder. Und das ist ein Luna Hop Italian Style Pils. Und das ist das Siegerbier des Hobbybrauerwettbewerbs des diesjährigen von Meisel & Friends und der Braubeviale. Und wo hatte ich denn den Namen hier von dem Sieger? Oh mein Gott.
Ich füge schon mal zwischendurch ein, dass ich das Etikett sehr schön finde.
Ja, das Etikett ist wirklich ganz toll.
Es erinnert an die Tischdecken bei einem klassischen Italiener.
Ja, ich habe auch manchmal so früher Hemden getragen, die so aussahen. Ich habe dann immer gesagt, ich habe mich verkleidet als italienisches Restaurant. Genau. Der gute Mensch heißt Markus Klössinger, der...
Glückwunsch, Markus, dein Bier steht hier.
Ja.
Und du hast es getrunken?
Ich habe es auch schon getrunken. Ich fand es.
Erzähl mir, wie war's?
Ja, es ist ja ein Italian-Style-Pils, ist ja im Prinzip eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, nichts anderes als ein hopfengestopftes Pilsener.
Es ist ein ewiges Mysterium, dieser Bierstil. Ich fand es wahnsinnig mutig, das als Stil für diesen Hobbybrauer-Wettbewerb zu nehmen.
Ja. Ja, und es hat irgendwie farbtechnisch irgendwie so ein helles Gelb, würde ich sagen. Es hatte einigermaßen stabilen, feinporigen Schaum und es war ganz leicht trüb und hatte in der Nase sehr schöne Hopfenaromen, die rauskamen. Die gingen bei mir eher so in die Zitrusecke.
Also klassisch dann.
Nö, was das, also klassisch, was meinst du mit klassisch? Klassisch Pilz wäre ja nicht Zitrus.
Nein, aber so klassische Hopfenaromen, die ich, wenn jemand, ich habe Zitrusfrüchte in der Nase. Ist so ein ganz typischer Satz, wenn man über Hopfenaromen spricht.
Ach so, so meinst du das, ja. Wobei, wie gesagt, es ist ja so. Ja, also,
also für Pilze ist es natürlich nicht typisch.
Genau.
Keine
also,
Frage.
Genau. Also und es ist ein crispes Pilz, das aber halt eben noch irgendwie mit dieser extra Portion Stopfhopfen spielt. Und ich fand es eigentlich wirklich perfekt. Also ich muss sagen, mein lieber Markus, es ist sehr gut gelungen. Also ich habe ja dein Siegerbier nicht getrunken, aber die jetzige Variante, die ihr da gebraut habt, finde ich ganz toll.
0,33 Liter Flasche. Ich möchte genauso servicemäßig agieren wie Jens.
5,5% Alkohol, 12,5% Plato Stammwürze. Das ist jetzt das ganze Programm.
Schon. Na, es ist ja nicht schlecht zu wissen, in welcher Größe das Bier daherkommt und vor allen Dingen, wie viel Alkohol da drin ist. Das finde ich schon immer ganz spannend.
Genau. Und als kleinen Service für die Hobbybrauenden, die uns zuhören, im nächsten Jahr ist das Thema beim Meisel & Friends Hobbybrauer-Wettbewerb das Cold IPA. Und man kann sich jetzt schon anmelden. Die Anmeldung ist freigeschaltet seit dem 5. November. Vielleicht habt ihr Glück und nächstes Jahr haben wir hier euer Bier im Glas.
Und damit gehen wir über zum Hauptteil dieses Podcasts, zum Thema dieses Podcasts, zu Bier und Politik. Heute geht es darum, ob Bier nur Beiwerk ist oder politisches Werkzeug. Martin zeigt uns gleich, dass Gespräche bei Bier nicht nur gemütlich sein können, sondern manchmal auch geschichtsträchtig.
Martin und seine Frau haben wir schon mehrmals getroffen in Berlin bei der Barrel Summit bei Lemke.
Korrekt.
Und da sind wir nett ins Gespräch gekommen und jetzt vor kurzer Zeit.
Bei Bier?
Das ließ sich nicht vermeiden. Und vor kurzem kontaktierte er uns und sagte, hättet ihr nicht mal Lust, irgendwie über das Thema Bier und Politik zu sprechen? Und das haben wir natürlich. Und deswegen machen wir es jetzt.
Zumal Martin ist Journalist, hat sich, glaube ich, eher so freizeitmäßig mit diesem Thema beschäftigt und dann immer tiefer eingearbeitet. Das heißt, wir haben ja auch einen echten Experten.
Absolut.
Bühne frei. Hallo, hallo, lieber Martin. Wir haben ein wunderschönes Thema auf der Agenda, Politik und Bier, das beschäftigt dich. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum überhaupt. Politik und Bier habe ich, muss ich ehrlich sagen, nicht nur die beste Connection, so Bierzelt und was man da alles so mitzählt, auch gut, aber darauf werden wir später eingehen. Damit wir schon mal einen Vorgeschmack bekommen auf dieses Thema, erzähl doch mal zum Einstieg eine kurze Anekdote aus diesem Themenbereich Bier und Politik.
Ja, die kurze Anekdote war, dass ich mich mit Marco Probo getroffen habe, dem Vorsitzenden der Österreichischen Bierpartei. Und er mir erklärt hat, dass mit Bier im Prinzip alle Probleme zu lösen sind.
Große Worte.
Hatte er da auch ein Beispiel?
Ja, er sagt, im Prinzip ist alle Politik zu lösen, indem man sich einfach auf ein Bier zusammensitzt und dass an einem Stammtisch, an einem Biertisch, immer auf einer Bierbank auch für jeden immer noch ein Platz ist.
Okay, das ist die positive Betrachtungsweise von Bierzelt und Politik und Bier. Okay, lass uns doch ein bisschen auf deine Vita schauen. Du bist Journalist und da würde uns natürlich interessieren, wie du auf dieses Themengebiet Politik und Bier überhaupt gestoßen bist. Aber lass uns anfangen mit der Frage, wie du überhaupt zum Bier gekommen bist.
Zur Politik bin ich gekommen über die kommunalpolitische Berichterstattung, die ich lange gemacht habe. Und zum Bier bin ich gekommen über Belgien. Ich war irgendwann in Belgien eigentlich, um über Comics zu berichten, weil Comics ja auch das ganz große Ding in Belgien ist. Hab mich mit einem Comiczeichner getroffen in Brüssel in der Kneipe und kam damals aus der Brücken. Da hat man in der Kneipe so leicht gekriegt, Pilz, vielleicht noch einen Weißen. Und da fingen die ersten Alkoholfreien an, das war's. Und dann saß man plötzlich in einer Bierkneipe in Brüssel und hat dann so eine Karte mit 60, 70, 80 Bieren und überhaupt keine Chance, da durchzublicken. Und es war eine lange Nacht. Wir haben wenig über Comics und viel über Bier gesprochen. Und das war für mich so wie Einstiegsdroge in das größere Bierthema.
Und dann danach hast du es ja sogar zum Biersommelier gebracht.
Ja, ja, dann ging unser Sohn in die USA mit 17. Das war dann plötzlich vom Tagesablauf her so, dass da viel Zeit war. Und dann haben meine Frau und ich uns entschieden, wir machen die Biersommelier-Ausbildung.
Ah, sogar zu zweit.
Ja, und haben dann noch angefangen, gemeinsam Tastings zu machen. Haben dann in Saarbrücken damals noch die Saarbrücker Beer Society gegründet, kurzzeitig auch einen eigenen Bierladen gehabt. Und jetzt sind wir halt in Berlin, machen auch Berliner Beer Society so als Plattform für Bierkultur und ja, versuchen Menschen einfach für Bier zu begeistern.
Super,
genau. Du hast auch Hopfenhelden eine Zeit lang gemacht. Das wird vielen Biergenießern, Bierinteressierten sicherlich ein Begriff sein. Ein Magazin, das dann später nochmal übernommen wurde von der Biothek. Bist jetzt ja aber beim Verband gelandet, richtig?
Ich bin war Chefredakteur von Hopfenhelden bis Mitte des Jahres. Mhm. Dann hat meine Frau das übernommen im Auftrag der Biothek. Also Hopfenhelden gehört ja der Biothek-Crew.
Genau. Ja.
Und ich bin dann Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Kreativbrauer geworden.
Das heißt, ihr seid beide im Bierbereich noch unterwegs?
Wir sind beide im Bierbereich unterwegs. Und das Tolle ist, ihr kennt das auch, wenn man gemeinsam etwas genießt, probiert, auch darüber reden kann, einen Partner hat, mit dem man darüber reden kann, dann ist das natürlich optimal.
Auf jeden Fall.
Na, sehr schön. Okay, nun hast du dir gesagt, Politik und Bier, Bier und Politik. Du hast schon erzählt, eine kleine Anekdote, warum Bier und Politik denn so eng zusammengehören. Obwohl, das ist eine These. Und du hast eine Behauptung eines Politikers gehabt, der gesagt hat, das passt zusammen. Aus deiner Sicht, passt das zusammen? Und wenn ja, warum passt das so gut zusammen?
Es passt gut zusammen, weil Bier natürlich immer so, ich will jetzt sagen, Schmierspruch, aber ein Mittel ist, das Menschen zusammenbringt. Wobei ich mich dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, einiges gelesen habe und auch mal geguckt habe, wo Bier denn eine Rolle gespielt hat. Jetzt nicht nur am Rand, sondern wo Persönlichkeiten in der Politik wirklich mit Bier zu tun hatten. Und auch aus ihrer Erfahrung mit Bier und der Bierbranche Politik gemacht haben.
Und hast du da Beispiele?
Ja, einer der bekanntesten Deutschen ist Stresemann, deutscher Reichskanzler und Außenminister. Der hat 1900, genau im Jahr 1900, seine Doktorarbeit geschrieben über die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts. Und hat, weil seine Familie hatte eine Gastronomie und eine Flaschenbierabfüllung, und es gibt Experten, ich habe das bei irgendeinem Politikkommentator aus dieser Zeit nachgelesen, dass der Stresemann quasi die Schwankungen der europäischen Politik als Außenminister genauso gemeistert hat, wie er mit einem vollen Biertablett durch die Kneipe seines Vaters gelaufen ist.
Ja, das klingt doch sehr gut. Aus neuerer Zeit würde mir ja Gerhard Schröder einfallen mit seinem "Gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier", aber...
Ja. Das war aber dann eher so dieses, ja, wir trinken was und machen. Wobei Bier und Politik auch eine ganz grenzwertige Geschichte ist. Es gab in Irland ja diese Phase des Celtic Tiger, also als die Iren plötzlich wirtschaftlich explodiert sind. Mhm. Und das war einem Minister hauptsächlich zu verdanken, Brian Govan. Der hat quasi die Gesetze mit auf den Weg gebracht. Der war in seiner Karriere so ziemlich Minister für alles. Und war dafür bekannt, dass er wichtige Entscheidungen im Pub oder entschieden hat mit seinen Leuten, beziehungsweise sich das Guinness auch mal ins Büro hat bringen lassen. Und bei dem hat man gesehen, wie schwierig diese Kombination von Politik und Bier ist. Er galt, als er erfolgreich war, gerade wegen des Biertrinkens, weil er in die Pubs ist und mit den Leuten geredet hat, galt er als volksnah. Also dieses Biertrinken war ein volksnaher Politiker. Das ist so die Nummer, die du gerade gesagt hast mit dem Gerhard Schröder.
Ja.
Als er dann...
Das ist so ein bisschen das Anbiedernde, ne?
Ja, so nach dem Motto, das ist einer von uns. Ne? Das genau. Ist keiner, der sitzt beim Champagner so, sondern der trinkt Bier. Als er dann allerdings als Politiker abgestürzt ist, weil die Politik nicht mehr so erfolgreich war, ist das umgeschlagen und plötzlich war er ein Suffkopf. Das ist diese Gratwanderung ist sehr schmal.
Ja, die ist ja nicht nur bei Politikern sehr schmal. Ne? Der Grat zwischen Genießer und Saufnase ist leider vergleichsweise fließend so. Ne?
Das ist richtig. Und das ist halt das Problem, wenn man mit Alkohol volksnah wird. Ne? Das ist ja auch dieses, was du eben angesprochen hast, mit diesen Bierzelten. Das kann populär sein, das kann aber auch, naja.
Es kann auch missbraucht werden für Populismus natürlich, ne? Um da die Leute so ein bisschen törö auf Linie zu bringen. Klar, das passiert eben auch. Und wenn ich an Bierzelt und Politik denke, dann Ja, habe ich da oftmals so nicht so schöne Bilder im Kopf, aber es gibt ja auch viele gute Bilder. Und Stefan, du hast ja auch noch ein paar Sachen recherchiert, zum Beispiel
beziehungsweise,
die Homebrewer.
Naja, es fällt einem ja, wenn man jetzt an das Thema Bier und Politik denkt, also so ein bisschen übergeordnet, da fallen einem natürlich irgendwie diverseste Aufstände ein, der Bamberger Bierkrieg oder die Frankfurter Bierkrise oder so, wo das Bier dann mal ein bisschen teurer wurde und was dann direkt zu Aufständen geführt hat. Oder natürlich genau, Homebrewer, wenn man mit Amerikanern spricht, die einem ganz stolz sagen, wisst ihr denn, was Jimmy Carter gemacht hat? Wo man dann sagen kann, ja, 1978 irgendwie so das Homebrewing freigegeben sozusagen. Das sind natürlich auch Sachen, wo die Politik da sehr aktiv eingegriffen hat, ne?
Ja.
Ja, entweder also Jimmy Carter als großer Visionär, der im Prinzip was getan hat, glaube ich, ohne genau zu wissen, was da passiert eigentlich.
Ja.
Der hat das halt aufgehoben, dass er eine komplette Bewegung auslöst. Weiß ich nicht, ob er das gedacht hätte. In Deutschland ist es umgekehrt. Da diskutieren wir ja schon ewig über das sogenannte Reinheitsgebot, ja, wo die Politik nicht dran geht. Gleichzeitig ist Politik in Deutschland auch sehr eng verbunden mit dem Deutschen Brauerbund, der jedes Jahr eine Bierbotschafter kürt, der für das Bier werben soll in Deutschland. Das sind immer hochrangige Politiker. Das war jetzt zuletzt Carsten Linnemann von der CDU. Jetzt seit ein paar Monaten ist es die Anke Reglinger, die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Also da wird immer schon dieser Schulterschluss geübt.
Ja, ja, wir waren bei der Veranstaltung im Sommer in Berlin und sind dem beigewohnt. Siehst du den Namen von der, ich hätte gewusst, dass sie die saarländische Ministerpräsidentin ist, aber du als Saarländer kannst natürlich auch den Namen abfeuern. Das wäre mir nicht gegeben. Das wäre mir nicht gegeben gewesen. Aber da haben wir auch den großen Satz gelernt, und zwar von unserem Landwirtschaftsminister. Bier ist nicht männlich oder weiblich, Bier ist menschlich.
Bier ist menschlich, ja. wobei die Bayern ja immer noch auf dieser Schiene sind, Bier ist ein Grundnahrungsmittel. Da ist so ein Punkt, wo ich im Laufe meiner Bierlaufbahn eher zu widersprechen gelernt habe. Also für mich ist Bier, je länger ich mich damit beschäftige, immer mehr ein Genussmittel geworden und
Absolut.
Nicht irgendwie ein Grundnahrungsmittel.
Absolut. Du machst ja auch tatsächlich so eine, habe ich gesehen, quasi eine Veranstaltung zu diesem Thema. Also Bier und Politik. Veranstaltest du so Abende, wo du das referierst. Womit steigst du denn da ein?
Also ich habe bisher, haben wir das einmal gemacht, das war ausgerechnet bei einer FDP-Stiftung. Die haben jetzt viel Zeit, sich mit Prozenten auseinanderzusetzen. Ja, da ging es genau um diese Persönlichkeiten. Ich bin damals eingestiegen mit einem Politiker, der schon tot ist, nämlich Václav Havel, der Dichter, Poet, Held der sogenannten Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei. Der hat damals unter den Kommunisten zum Teil Berufsverbot gekriegt, durfte nicht schreiben, hat in der Brauerei gearbeitet, um sein Geld zu verdienen, war also von daher schon mit dem Bier verbunden. Und diese sogenannte Samtenrevolution ist aus den Prager Kneipen heraus entstanden. Also das waren die Orte, wo diese Menschen sich auch gefunden haben und unter dem Deckmantel des Trinkens im Prinzip Politik machen konnten. Also das ist eine sehr spannende Geschichte, finde ich.
Ja, absolut.
Dass aus den Kneipen heraus auch Dinge bewegt worden sind.
Absolut, absolut. Ja, stimmt. Genau. Wir haben, wenn wir uns die Revolution in Anführungszeichen in der DDR angucken, damals irgendwie Ende der 80er Jahre, da entstand es ja eher aus den Kirchen heraus. Das ist ja mal ein ganz anderer Twist.
Ja gut, aus den Tschechen, das muss aus den Kneipen heraus entstehen.
Ja, absolut.
Das geht gar nicht anders.
Ja, absolut. Zumal ja letztendlich das Thema, wie das Pilsener entstanden ist, ja letztendlich auch eine politische Entscheidung war.
Genau. Die haben einfach eine Personalentscheidung getroffen.
Die haben eine Personalentscheidung getroffen, aber auch aus der Not heraus, dass das Volk in Pilsen kurz vor Aufstand war, weil das Bier so schlecht war.
Weil es furchtbar war, muss man an Bayern herbeikarren, ja.
Ja, genau.
Nun fragen wir uns natürlich, wenn es Bieraufstände ob der steigenden Preise von Bier gibt, nicht, dann muss man sich natürlich fragen, wie weit sind wir entfernt, wenn in der Gastronomie wohlgemerkt, im Handel hat Bier ja in Teilen zumindest, was die TV-Biere angeht, einen Wahnsinnspreisverfall. Aber wie weit sind wir gastronomisch betrachtet weit weg von einem neuen Aufstand? Was meinst du?
Der Aufstand ist ja heute, die Deutschen betreten ja den Raden nicht. Wenn da steht, der ist zu betreten verboten. die Deutschen stimmen ja eher ab, indem sie einfach weniger Bier trinken. Das ist ja die Krise der Branche gerade.
Ja.
Ich glaube, wir neigen da mittlerweile nicht mehr zu diesen Aufständen, sondern dann lässt man es einfach und macht irgendwas anderes.
Du hast dich ja irgendwie jetzt mit diesem Thema beschäftigt. Wie bist du denn da rangegangen? Hast du jetzt da so eine Form von Abhandlung geschrieben oder wie gehst du da an dieses Thema ran?
Also ich bin immer noch ganz neu am Entdecken. Ich habe jetzt endlich mal die komplette Doktorarbeit von Herrn Stresemann gelesen.
Ah, sehr gut.
Dabei ist viel, das sind etwa 100 Seiten. Der Mensch hat ganz viel Mühe gemacht mit viel Statistik. Man lernt dann natürlich nicht mehr über, wie so ein Politiker dann später, wenn man sieht, was der gemacht hat, womit der aufgewachsen und sozialisiert worden ist, sondern man lernt auch viel über Biergeschichte. Nämlich, das war mir bis dahin gar nicht so klar, dass die Brauereien früher gar nicht in Flaschen abgefüllt haben, sondern dass das quasi Subunternehmer waren. Die Brauereien haben Fassbier gemacht und die Subunternehmer haben aus dem Bier Flaschenbier gemacht. Und das war ein ganz eigenes Gewerbe. Und über den Niedergang dieses Gewerbes schreibt quasi Gustav Stresemann.
Ah, das ist spannend. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich meine, man kennt das heute. Es gibt ja manchmal Brauereien, die keine eigene Abfüllung haben oder die Abfüllung ist irgendwo anders und da wird das Bier dann hingefahren. Aber dass das ein quasi anderer Unternehmer macht, das habe ich auch noch nicht gehört. Das gibt es heute höchstens noch bei Flaschenwaschanlagen.
Ja, genau. Die haben also damals, Berlin war halt obergärig, die Weißbier.
Ja.
Und das ging fast besser in Flaschen als in der Kneipe. Und da gab es auch bei Stresemann in der Doktorarbeit gibt's interessante Seitenhiebe auf die Gastronomie, obwohl sein Vater selbst Gastronom ist, so nach dem Motto, kauft Flaschenbier, da wisst ihr, was ihr habt, was in der Kneipe so passiert. Das kann man nie so genau sagen. Da muss das schon ein Wirt eures Vertrauens sein. Und das obergärige Bier beschreibt er als ein Bier, das man besser aus Flaschen zu sich nimmt, also die Weißbier. Dann kamen aber schon 1850 herum diese bayerischen Brauer nach Berlin und haben halt das Lagerbier auf den Markt gebracht. Ja. Und dann gab es diese Trennung. Dann wurde in den Kneipen vom Fass eher Lagerbier gezapft und in den Flaschen gab es weiterhin die Weiße. Und das war dann eine Riesenaktion, wo er dann auch beschreibt, wie Werbung plötzlich wichtig wurde für Bier, was früher gar nicht so war. Also, dass man nicht nur ein gutes Produkt brauchte, sondern einfach auch wissen musste, wie man da die Menschen mit anspricht. Und ich glaube, auch das ist so eine Kombination bei ihm gewesen zwischen Bier und Politik, auch zu verstehen, aus dem Biergeschäft heraus zu verstehen, dass auch Politik eine Sache ist, die man verkaufen muss.
Ja.
Das ist natürlich auch eine spannende Wechselwirkung, eine Transferleistung. Auch was irgendwie um das Vermarkten des eigenen Produkts, sei es eine politische Arbeit oder eines hergestellten Produkts angeht. Was war denn beim Lesen dieser Arbeit dein allergrößter Aha-Moment?
Also mein Aha-Moment war die Biervielfalt in Berlin. Also Stresemann schreibt zum Beispiel, dass er, die ist wie gesagt 1900 veröffentlicht worden und er beschreibt, dass er auf Anzeigen gestoßen ist von 1836, in denen damals in Berlin schon Porter und Ales und bayerische Landbiere beworben worden sind als Getränke für die Oberschicht.
Oh wow.
Also das Zeug war damals schon da. Also muss man jetzt wirklich 1836 haben die Porter getrunken in Berlin. Das war für mich komplett neu. Also dass es irgendwann den Bierkrieg gab zwischen den alten Bieren, also der obergärigen Weiße und dem neuen modernen Lagerbier. Das war ja nicht nur in Berlin so, das ging ja in vielen Landstrichen in Deutschland so, dass dieser Kampf irgendwann da war. Aber dass die vorher schon so eine Biervielfalt hatten in der Stadt, das war mir neu. Und das hat er irgendwie selbst irgendwie ausgegraben alles. Und dass das auch ganz gezielt beworben worden ist, um zu sagen, hier, das ist das Zeug, das kriegt ihr mit in den Kneipen, das liefern wir euch mit Flaschen nach Hause.
Mhm. Ja, spannend. Wir haben letztes Jahr im Sommer die Tour gemacht, kühles Bier und helles Licht. Die kann man machen halt so eine touristische Tour. Als Fahrradtour. Und da sind wir auch sozusagen Städten abgefahren, wo halt Brauereien waren. Also ausgehend von der Kulturbrauerei, ne? Kulturbrauerei in Prenzlberg.
Ja.
Und das war natürlich auch sehr spannend. Also wie prägend das war und halt auch wie viele Brauereien da nebeneinander waren. Wobei jetzt tatsächlich, da wird wahrscheinlich keine große Vielfalt gewesen sein. Die werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eben Ende des 19. Jahrhunderts hauptsächlich Lagerbiere gemacht haben. aber allein die schiere Anzahl von Brauereien ist schon beeindruckend.
Ja, also die Schulthausbrauerei, von der du gerade geredet hast, also die heutige Kulturbrauerei, die waren ja über einige Jahre hinweg die größte Lagerbierbrauerei der Welt.
Ja.
Als Einzelbrauerei, also größer als die Budweiser, Brauereien in den USA. Also das war ein Riesenhype und ging halt dann alles nach dem Ersten Weltkrieg, ging das dann halt nach unten.
Ja, nochmal zur Tour, die kann tatsächlich jeder nachradeln, da muss man sich nicht führen lassen. Das ist so eine Audiotour, kann man im Netz schauen. Guckt einfach in unser Archiv, da gibt es eine eigene Podcast-Folge zu. Und da ist in den Shownotes auch der Link zu dieser Tour für den kommenden Sommer vielleicht. Frühjahr, Sommer, im Hochsommer. Wir sind im Hochsommer da geradelt, das war schon dammig warm. Aber, und da merkt man mal, was Großstadt und Klimawandel und Hitze so machen kann, ne? Aus Räumen und mit einem. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende kleine Tour, wo man schon sehen kann, wie viel da los war.
Ja, absolut. Hast du denn auch jetzt, abgesehen von der irischen Geschichte, bist du da auch noch in den Jahrhunderten weiter zurückgegangen?
In den Jahrhunderten eher jetzt in der Mitte irgendwo noch gelandet, in Polen.
Ja.
Weil ich dachte immer, diese Bierpartei in Österreich, das wäre irgendwas Einzigartiges. Es gibt aber auch eine Geschichte der Bierpartei in den Oststaaten.
Ach was.
Also es gab in Russland, in der Ukraine, in Weißrussland und in der Tschechoslowakei Bierparteien. Die waren allerdings sehr, sehr erfolgreich. Ganz anders die in Polen. Da gab es eine Fernsehserie, die hieß die Bierpfadfinder. Und ich habe die nie gesehen, ich kenne die noch vom Nachlesen.
Ja.
Aber da wurde immer philosophiert von einer Bierpartei. Und irgendwann hat der Chefredakteur einer Zeitung gesagt, das ist gar kein dummer Gedanke. Und hat dann ein ernsthaftes politisches Programm gemacht aus diesem Ding. Und dann sind die tatsächlich angetreten, 1991, zur Wahl und haben knapp 10% gekriegt.
Oh wow, das ist ganz ordentlich.
Also die haben unter anderem die Förderung der Bierkultur nicht nur so aus Jux gemacht, sondern weil die gesagt haben, damals war etwa 60% des Alkoholkonsums in Polen ging über Wodka.
Ja.
Und nur 25% über Bier. Und die haben gesagt, Bier ist eigentlich das bessere Getränk, weil Wodka doch ziemlich heftig und Leute trinken mehr Bier. Und haben dann als politisches Programm gehabt, die harten Spirituosen stärker zu besteuern, die Bürokratie für Brauer zu senken und solche Dinge. Und sind damit recht erfolgreich gewesen. Und haben so eine Mischung gemacht aus ernsthaftem Programm, während ihr Spitzenkandidat aber einer dieser Schauspieler, ein Komiker war, aus dieser Bierpfadfinder-Serie. Also diese Kombi hat die irgendwie nach vorne gebracht. Dann war der Erfolg aber so groß, dass die sich so zerstritten haben, dass er bei der nächsten Wahl dann komplett von der Bildschirm verschwunden war. Also ein ganz kurzes Intermezzo.
Erstaunlich, ja, sowas, das sind schöne Geschichten zu hören.
Wobei das geht ja fast schon so ein bisschen, mir hat das irgendwann jemand erzählt, dass auch Zar Peter der Große in Russland ja versucht hat, bei seinen Aufenthalten in Emland möglichst viel Bierwissen mit nach Russland zu nehmen, weil in Russland mit dem Wodka halt dasselbe Problem war und er gedacht hat, wenn ich die Leute ans Bier trinken gewöhne, ist das besser für die russische Wirtschaft. Aber das ist auch in Polen damals, in Russland damals nicht so richtig gelungen, offensichtlich.
Ja, ja, ich meine, letztendlich ist ja der in den USA der Verfall der Bierkultur, sage ich mal, nach der Prohibition ist ja letztendlich auch eine politische Geschichte gewesen, weil in Prohibitionszeiten hat es sich ja eher gelohnt, halt eben harten Alkohol dann illegal herzustellen, weil man damit wahrscheinlich mehr Geld verdienen konnte. Und danach sind halt die Wein und Bier hatten einfach nicht mehr die Bedeutung, die sie vor der Prohibition hatten. Also tatsächlich letztlich auch eine politische Geschichte.
Ja gut, die Amerikaner und der Alkohol, das ist sowieso so eine politische Nummer, die wir aus Europa gar nicht nachvollziehen können. Ne?
Mhm.
Also wie man sowas komplett verbieten kann, im Prinzip sehenden Augen in den Schwarzhandel geht und dann natürlich die Spirituosen die bessere Variante sind, weil sie kleiner verpackbar sind, unauffälliger, besser zu transportieren,
länger haltbar. Also
unauffälliger zu transportieren, ja. Viel länger haltbar und quasi, ich brauche keine großen Anlagen. Ne?
Ja, genau.
So eine Distille kann sich jeder irgendwie in den Keller stellen. Ne?
Ja, ja, das stimmt irgendwie. Ja, das ist schon interessant, wie sich das dann so entwickelt.
Gibt es denn auch eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, hier hat Bier die Weltgeschichte verändert? ganz offensichtlich. Also Bier ist ja oftmals Beiwerk, so bei politischen Entscheidungen, oder man lernt über politische Entscheidungen mehr über das Bier. Aber gibt es irgendwo sowas, wo du sagst, hier hat Bier unsere Weltgeschichte verändert?
Ich glaube, nicht wirklich verändert. Ich glaube, es sind so diese kleinen Dinge, um wieder auf Vaclav Havel zurückzukommen. Also er hat ja schon für den Osten eine wichtige Rolle gespielt. Auch so dieser Niedergang des Kommunismus, die Westbindung dann des Ostens. Und Vaclav Havel, von dem gibt es Geschichten, also als Bill Clinton ihn besucht hat, ist er mit ihm natürlich in seiner Lieblingskneipe in Prag. Aber als er dann Bill Clinton besucht hat, war er auch in einem Pub, vollkommen unbeschützt, weil den kannte eh keiner. Und dann gibt es die witzige Geschichte, dass die ihn gefragt haben, was machst du so beruflich? Und er gesagt hat, ich bin Präsident. Und in der Kneipe Riesenstimmung war, weil die alle gedacht haben, der hat sie nämlich alle. Weil er einfach zu seinen Leibwächtern gesagt hat, ich muss jetzt mal ein Bier trinken gehen, lass mich mal in Ruhe. Kennt mich eh keiner, mir tut keiner was. Aber diese Gespräche, die er mit den Westpolitikern geführt hat, um auch diese Bindung zwischen der Tschechoslowakei damals und dem Westen, und das war ja schon in Teilen eine Veränderung für die Welt, für die ganze politische Konstellation, die hat er natürlich auch in den Kneipen gemacht. Der ist mit den Gästen, die er hatte, immer so wie ähnlich wie Helmut Kohl, die immer zum Saumagenessen gezwungen hat in der Pfalz, hat er die immer in Prag in irgendeine Kneipe geschleppt und gesagt, so, jetzt treffen wir ein.
Ist vielleicht netter als einen französischen Präsidenten zum Fischmarkt, zum Fischbrötchenessen zu zwingen und dabei unschöne Fotos für die Presse zu produzieren, oder? Wie auch schon geschehen.
Ja, beim Biertrinken macht der normale Mensch, glaube ich, eine bessere Figur auch auf Fotos als wenn er so ein Fischbrötchen reinzieht. Ne?
Ich denke auch, da hätte man dem guten Herrn M. durchaus einen Gefallen getan.
Ja, das stimmt. Aber es ist ja tatsächlich, aber wie wir schon am Anfang hatten, also was natürlich auch politisch relevant ist, zumindest jetzt in Süddeutschland, ist ja wirklich, ich glaube, als Politiker musst du dann auch Bierzelt können. Wer nicht Bierzelt kann, schafft es nicht. Und ob er dann selber in seinem
Krug... In der Fläche, sage ich mal.
Ja, und ob er nun selber in seinem Krug irgendwie Wasser oder Bier hat, ist dann letztendlich auch egal. Mhm. Und es ist ja
das
auch...
Ist und Stoiber hat als Etre in dem Maskrügen. Das Gerücht, ich weiß nicht, ob es hier belegt worden ist, aber es hieß immer, dass der Stoiber nur Kamillentee drin hat, weil er von der Farbe her nach außen ist.
Ach ja, stimmt, das ist natürlich irgendwie auch noch ganz gut. Das stimmt natürlich, ja. Ja, aber klar, es gibt ja in Bayern auch, wo es da wirklich auch eine ganz klare Verquickung gibt von Bier und Politik, ist natürlich jedes Mal das Politiker-Derblecken auf dem Nockerberg zum Starkbieranstich. Im März ist das, glaube ich, immer. Das ist natürlich auch so eine spezielle Tradition, und da ist ja quasi die Verquickung Programm.
Ja, da ist sie Programm. Sie ist natürlich auch, wie schon von Martin erwähnt, bei dem Bierbotschafterprogramm oder bei der Bierbotschafterin, was immer eine politische Person ist. Und ich glaube nicht, dass man da so schnell Nein sagt, wenn man dieses Amt angedient bekommt.
Ja.
Weil dann zeigst du, dass du bürgernah bist. Und wenn du natürlich sagst, nee, ich trinke gar kein Bier und mag auch kein Alkohol und überhaupt, dann ist man, glaube ich, schon so ein bisschen,
Ja, das stimmt.
Angezählt. Vielleicht müsste man mal ausprobieren. In dieser Beschäftigung mit diesem Thema, Martin, was hast du denn für dich neu über Bier gelernt? Gibt es da was Neues? Betrachtest du das Bier mit anderen Augen jetzt?
Ja, dieses Politikthema nicht. Das ist für mich eher so ein kulturelles Thema. Mhm. Das wäre aber jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Beziehung Kultur, da bin ich auch so dabei, mal ein bisschen ein paar Sachen hier anzugucken, wo ich in der Kultur oder in Filmen auf Bier gestoßen bin, das mich vielleicht verändert hat, weil ich gedacht habe, das muss ich jetzt probieren und große Lieben entdeckt habe. Aber in der Politik hätte ich jetzt, also in dieser Beschäftigung, kein Bier gefunden, das da irgendwie eine Rolle gespielt hätte, wo ich sage, das hätte ich jetzt dadurch entdeckt oder lieb geworden. Mhm. Das kann man so nicht sagen.
Ich meinte auch eher so über das Projektbier oder das Produktbier. Gar kein spezifisches Bier. Also betrachtest du das Bier an sich vielleicht irgendwie mit anderen Augen?
Ja, es verstärkt vielleicht meine These oder meine Wahrnehmung, dass Bier gezielt eingesetzt wird sollte. Also als Genussmittel und nicht im Festzelt als Betäubungsdroge oder Stimmungskanonenförderung, sondern das Bier, ja, was ist, um Menschen zusammenzubringen, aber nicht, um sie irgendwie da in einen Rausch zu versetzen. Diese Differenzierung ist mir durch diese Beschäftigung durchaus noch mal etwas bewusster geworden.
Interessanterweise bist du ja jetzt selber mit deiner Tätigkeit für den für die deutschen Kreativbrauer bist du ja auch selber bierpolitisch tätig. Also im Prinzip bist du dann ja Lobbyist.
Ne? Das ist ein sehr guter Disclaimer. Danke.
Ja, das ist auch das, wo ich mich in dieser Funktion am meisten dran gewöhnen muss, dass ich jetzt im deutschen Lobbyregister des Bundestags eingetragen bin. weil der Verband halt das Biergesetz dem dahingehend verändern will, dass mehr möglich ist als bisher. Also jetzt nicht zu sagen, das Reinheitsgebot ist absoluter Quatsch, sondern es hat schon seine Berechtigung und alles ist gut, aber es wäre auch noch besser, wenn wir mit natürlichen Rohstoffen, wie in anderen Ländern auch, in Deutschland auch brauen dürften, ohne da Sondergenehmigungen einzuholen. Mhm. Das ist so die Stoßrichtung im politischen Bereich.
Und jetzt so von der Erfahrung her, also so seitdem wir uns intensiver mit Bier beschäftigen, das sind so gute 10 Jahre, wird ja darüber diskutiert, tut sich da irgendwann mal irgendwas oder läuft man da immer noch gegen dieselben Windmühlen an?
Also ich glaube, dass durch die Internationalisierung des Biermarktes und die EU und andere Dinge, die da reindrängen, auch bei denen, die das Reinheitsgebot sehr heldenhaft verteidigen, ein Umdenken langsam entsteht. Also es gab hier Sondergenehmigungen jetzt für die Produktion von Anheuser-Busch Corona Bier in Sachsen-Anhalt, wo man schon, glaube ich, auch von Seiten der Großbrauereien drauf guckt, was ist denn das jetzt? Die brauen da ein Bier, was jetzt gar nichts mit dem Reinheitsgebot zu tun hat, im großen Stil in Deutschland, die dürfen das. Und die deutschen Brauer dürfen es halt nicht. Da wird schon geguckt, glaube ich, wie kann man denn dieses Reinheitsgebot zeitgemäß schützen? Und da gibt's, das kann zu viel kann ich verraten, durchaus Gespräche zwischen den Verbänden, wie wir denn in Zukunft ein Biergesetz, das sich ja in seinem Titel sowieso vorläufiges deutsches Biergesetz 93 nennt, wie wir aus diesem vorläufigen Biergesetz vielleicht ein richtiges machen. Aber da sind so viele Player mit beteiligt, das wird meines Erachtens schon noch ein bisschen dauern.
Okay, aber es geht voran, gefühlt.
Es wird gesprochen, ja.
Du machst den Job sehr gut. Du hast es schon drauf. Es wird gesprochen.
Nee, wir sind in offenem Austausch mit dem Deutschen Brauerbund. Da gibt es solche und solche. Dann gibt es den Bayerischen Brauerbund, der natürlich ein bisschen schwieriger ist. Da gibt es ja auch keine Ausnahmegenehmigungen. Es gibt auch Brauer, das muss man ganz ehrlich sagen, die sagen ja. In Norddeutschland, in Teilen Norddeutschlands Brau ist das wurscht, egal wie das Gesetz ist. Da schicke ich morgens um 10 eine E-Mail an zuständige Amt und um 12 Uhr kann ich anfangen zu brauen mit einer Sondergenehmigung. Für die ist es verhältnismäßig wurscht, egal ob das Reinheitsgebot besteht oder nicht, weil die Ausnahmegenehmigung im Prinzip nur eine Formsache ist. Mhm. Aber das ist halt das Problem der sehr, sehr unterschiedlichen Handhabungen in Deutschland. Von überhaupt keine Sondergenehmigung in Bayern bis zu mache ich zwischen 2000 Kaffee fertig in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, das sind tatsächlich unterschiedliche Erfahrungswelten, die man da einfach zusammenbringen muss und unterschiedliche Perspektiven und natürlich auch ein unterschiedlicher Druck im System, wie du schon sagst. Irgendwie, wo ist das überhaupt Thema? Warum muss ich mich damit überhaupt beschäftigen? Und dann gibt es natürlich nochmal ganz andere, die haben da mehr Druck im System und auch mehr Bedürfnis, was das angeht.
Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Diskussion ist schwieriger geworden durch die populistischen Parteien. Also ich glaube, dass es schwieriger ist, gegen eine AfD oder gegen Freie Wähler in Bayern eine ernsthafte und offene Diskussion über das Reinheitsgebot zu führen auf dieser Fachebene, wie wir die in den Verbänden führen, weil die Gefahr recht schnell da ist, die wollen uns unser Reinheitsgebot wegnehmen. Da wird ja dann, das ist so die Befürchtung, nicht sehr differenziert darüber diskutiert, wie das mit Sondergenehmigungen ist, mit alten deutschen Bierstilen wie Gohlener Weiße oder anderen Dingen, sondern hau drauf und Schluss, zack, zack, mache ich eine Schlagzeile draus. Und,
Reinheit finde ich super, heißt es dann.
Deutsch und Reinheit,
genau.
Super.
Mega.
Genau.
Ja, das ich ist, glaube, fachliche schon, Tiefe darf man da nicht erwarten.
Nee, und das ist das Problem in dieser Diskussion. In den Verbänden wird das ja offen drüber diskutiert, weil Politikern, die denken natürlich gleich diese Folgen mit. Will ich damit einen Wahlkampf überstehen? Weil Bier ist in Deutschland schon noch ein Riesenthema. Und das Reinheitsgebot ist ein Riesenthema. Das ist tief verwurzelt und ich glaube damit, viele würden sagen, ach Bier, das ist doch höchstens so ein Randthema oder was. Nee, nee, das ist in Deutschland schon, auch politisch gesehen, kann das zu einer Bombe werden, sage ich jetzt mal in so einem Wahlkampf, vor allem in Bayern.
Hm. Ja, stimmt, das darf man nicht unterschätzen. Aber dann ist ja so eine Aussage wie, Stoiber hatte Kamillentee in seinem Krug, fast schon diffamierend, oder?
Wenn der noch im Amt wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich die Staatskanzlerin-Hacke, ja.
Da wird Bier zum sensiblen Thema. Da ist der Bierpreis natürlich auch ein sensibles Thema. Wie teuer darf so ein Bier werden? Und Bier muss weiter für alle irgendwie erreichbar sein. Ja, das ist natürlich für so deinen Verband wiederum, für den du jetzt stehst, Kreativbrauer, die haben da natürlich noch eine andere Schlagrichtung, ne? Also die sind schon für alle zugänglich, aber Bier hat halt seinen Preis.
Da hat Bier seinen Preis, weil die Produktion noch einfach teurer ist in diesen Mengen oder in dieser Produktionsweise, in der handwerklichen Produktionsweise, auch was die Rohstoffe teilweise angeht. Es ist halt in dem Fall jetzt nicht das Getränk, das für 50 Cent in der Halbliterdose anzubieten ist. Ne? Das ist halt schwierig.
Ja.
Wobei es ja auch Hauer gibt, die das versuchen.
Aber ja, der Olli Lemke in Berlin bei uns hier zum Beispiel, der ja durchaus mit seinem Helm in die Dose gegangen ist und sagt, ich mache das für 1,50 Euro oder so. Mhm. Da kann er schon ein bisschen auch Konkurrenz machen mit einem sehr hochwertigen Produkt gegen einige Billigproduzenten. Ne?
Ja, klar.
Es ist ein Versuch.
Logisch. Wobei man dann ja wiederum auch sagen muss, dass sowas, keine Ahnung, dann ist, hat er ja so Leute wie Augustiner oder so Brauereien wie Augustiner oder eben, keine Ahnung, was es da sonst noch so gibt, die sind ja in einem ähnlichen Segment und es ist ja auch ein hochwertiges Produkt, muss man ja einfach mal sagen. So. Aber klar, es ist natürlich dann noch eine lokale Geschichte und bei Lemke.
Es ist halt gerade in dem hellen Bereich mit dem hellen Bier schon mutig, da eine Konkurrenzsituation herzustellen, weil das ist ein Markt, der, wie ihr ja auch habt, der gewaltig ist und wo die Konkurrenz am riesigsten ist.
Du hast gerade eben gesagt, Bier ist eben ein Riesenthema in Deutschland. Bier, das ist Bier und Politik, das ist in der Breite, gerade auch in den südlicheren Gefilden, auch irgendwie Bierzelt so. Aber sicherlich auch in einigen norddeutschen oder mitteldeutschen Gebieten, so ist es ja jetzt auch nicht, da gibt es ja auch Bierzelte oder zumindest Bier, das Menschen lockt und womit man dann auch Politik verkaufen kann. Du sagst, das Größte oder der Aha-Moment beziehungsweise das Learning für dich in der Beschäftigung mit diesem Thema ist, man sollte Bier dafür eigentlich nicht missbrauchen. Wie kommt man denn da raus aus dieser Situation in Deutschland? Geht das überhaupt? Kann man das trennen?
Ich glaube, in Bayern ist es halt eine Riesenkultur, die auch gepflegt und gezielt gesteuert wird, weil die Großbrauereien natürlich auch diese Mengen umsetzen wollen. Das wird also eine generelle Diskussion sein. Das ist auch was mir in dieser ganzen Bierkrise immer wieder ein bisschen aufstößt, sind diese Hektoliter-Diskussionen, weil eine Brauerei ist ja nicht dadurch erfolgreich, dass sie viele Hektoliter Bier verkauft, sondern dass sie damit auch Gewinn macht. Es bringt ja nichts, wenn ich Billigbier raushaue und am Schluss unterm Strich nichts dabei verdiene. Also die Diskussion wird für mich zurzeit in dieser ganzen Krisendebatte ein bisschen schräg geführt. Dieses Interesse, möglichst viele Hektoliter rauszuhauen. Aber ich glaube, dass das ein Prozess über Jahrzehnte sein wird, was mit den Gründen zu tun haben wird, die auch zu diesem Rückgang dieser Mengen führen. Nämlich, dass Menschen ein anderes Gesundheitsbewusstsein haben, dass Menschen anders mit Geld umgehen, weil sie es vielleicht auch gar nicht mehr so haben wie früher. Und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass diese Trinkereien im Prinzip zurückgehen. Also in diesen Mengen.
Was ja sehr positiv
verortend,
wäre. Genau.
Ja, verorten kann man es, glaube ich, nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde, in dieser Diskussion, es ging ja gerade letzte Woche durch die Presse, ist natürlich ganz spannend, dass AB InBev sich ja gerade mit Edeka angelegt hat, mit der Edeka-Gruppe, weil sie die Biere eben halt teurer machen wollen. Und Edeka sagt, das geht einfach nicht. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was dabei am Ende rumkommen wird.
Das wird eine spannende Geschichte, weil damit jetzt im Biermarkt ein großer Player gegen die Entler steht. Ne?
Ja.
Bisher war das ja so, dass die Händler, der Edeka-Konzern, Rewe-Konzern, wie die alle heißen, dass die so eine Macht haben, dass sie quasi die Brauereien am Nasenringen durch die Arena führen. Mhm. Und jetzt kommt plötzlich einer, der größte Bierkonzern der Welt und sagt, nö, machen wir nicht. Mhm.
Und das ist, du sagst, das ist eine ziemlich spannende Geschichte, wo ich auch sehr gespannt bin, wie die ausgeht.
Auch das könnte politische Ausmaße annehmen.
Ja, und es ist genau, es ist auch Bier und Tagespolitik.
Vollkommen richtig. Ist aber, wenn man es irgendwann trennt, ja, wie du schon sagst, das könnte ein Gewinn sein fürs Bier. Zumindest käme es dann vielleicht auch mal raus aus diesem Sauf-Image, ein Stück weit vielleicht, was ihm ja auch gut täte. Zumal das Saufen an sich ja auch nicht mehr en vogue ist, offiziell.
Offiziell nicht,
ne. Meine anekdotische Evidenz ist irgendwie manchmal anders, aber offiziell trinken die Menschen ja weniger.
Ja, sie trinken weniger und sie trinken anders, ja.
Wie ist es denn, wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und sagt, oh, ich würde eigentlich auch gerne mehr mich mit dem Thema beschäftigen? Was ist denn der beste Zugang dazu, wenn man jetzt anfangen möchte? Was sagst du, muss man dann mal lesen, um reinzukommen?
Also es gibt ein ganz spannendes Buch, das haben zwei Schillen geschrieben. Das heißt Die Geschichte Hofers in 24 Bieren.
Oh, wow.
Das ist im Eichborn Verlag erschienen, ist aber, glaube ich, nur noch im Antiquariat zu kriegen. Ich erspare mir jetzt oder hoffe, ihr zwingt mich nicht, die Namen der beiden finnischen Autoren auszusprechen.
kommen da viele Konsonanten aufeinander.
Ja, das ist etwas schwierig. Kaurismäki, also der Filmregisseur, ist einfach auszusprechen dagegen. Also das Buch ist auch schon ein bisschen älter. Und da sind also viele Kapitel drin, wo Bier auch in der Weltgeschichte eine Rolle spielt. Da geht es um Kirche und Bier, da geht es um Reformation, also auch vieles, was mit Religion zu tun hat, mit Kriegen zu tun hat. Ich glaube, da ist auch die Geschichte drin mit Zar Peter dem Großen und den Engländern, von denen er Hilfe erwartet hat im Kampf gegen den Alkohol, indem er Bier statt Wodka protegiert. Und da sind also ganz viele Sachen drin. Das war für mich so ein Buch, das unheimlich schön zu lesen ist, wo so Ansätze drin sind, wo man sieht, was Bier eigentlich alles gemacht hat im Laufe der Weltgeschichte.
Mhm. Stefan googelt es parallel, weil er versuchen möchte, diese Namen auszusprechen, glaube ich.
Mika, Rissan und Juha. Und jetzt wird es nämlich schwierig.
Ja, jetzt kommt der
Tahawanagin. Genau, wir werden es in die Shownotes schreiben. Ich habe gerade mal eben geguckt, genau, tatsächlich antiquarisch kriegt man das noch, auch für kleines Geld. Also insofern, das klingt doch sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein interessantes
Buch. Also das Buch ist super. Neues Buch, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich habe den Autor auch nicht präsent, als ich es nicht auf dem Schreibtisch liegen habe. Der hat Philosophie und Bier versucht zu verknüpfen. Also verschiedene Bierstile zuzuordnen, bestimmten politischen Denkrichtungen, wo er so Ähnlichkeiten sieht. Da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Das ist geplant als meine Weihnachtslektüre.
Ah. Oh, dann sprechen wir uns nach Weihnachten mal, wie du es gefunden hast. Noch einmal den Titel, hast du den parat?
Nee, den habe ich gar nicht, weil das Buch liegt auf einem anderen Schreibtisch.
Okay.
Aber ich...
Den schickst du rüber, dann packen wir den in die Show.
Ich schicke ihn euch rein, dann könnt ihr die mit reinnehmen, genau.
Super.
Das ist doch super. Sehr gut. Wir haben immer eine Abschlussfrage, Martin. Und das ist bei uns die Frage nach dem Bier für die einsame Insel. Hast du da was, wo du spontan sagst, irgendwie, das wäre so das Bier, was ich bis ans Ende, also du bist auf der Insel, es ist immer da, in der richtigen Temperatur und frisch, was wäre das?
Das ist ein Bier, an das ich selbst zurzeit ganz schlecht rankomme, dass ich mich irgendwann verliebt habe. Das ist Fat Tiger von New Belgium in den USA.
Fat Tiger, wie das
Fahrrad.
Ah, Fat Tiger, okay.
Oh, das ist so eine tolle Brauerei. Ja.
Ja, also New Belgium ist eine geile Brauerei und dieses Bier, und das ist was, ein Bier, über die ich über Kultur gekommen bin, sozusagen, nur eine Fernsehserie. Da gibt es die Fernsehserie Bosch, wo dieser LAPD-Detective da immer in seiner Wohnung sitzt und das hört und der trinkt Fat Tiger.
Ah, okay.
Und irgendwann habe ich gesagt, das Bier muss ich probieren, das scheint irgendwie. Und in der Tat, es ist ein wundervolles Bier. Es ist nur in Deutschland sehr schwer zu kriegen. Manchmal kriege ich es in Österreich. Die importieren da irgendwas, aber es ist sehr schwer zu kriegen, leider.
Man hängt ja auch nicht ständig auf der einsamen Insel ab.
Stimmt, die einsamen Inseln sind ja
genau. So selten wie dieses Bier offensichtlich.
Die hatten wir in einer Doku während deiner Biersommelier-Ausbildung, ne? Da hatten wir was über New Belgium.
Ja, da gibt es auch viele, ne? Dokus über diese Brauerei, ja. Weil die wirklich, also die ist wirklich toll. Die Doku können wir auch noch
reinpacken. Es ist ja genau die Geschichte, dass er mit dem Fat-Tire-Fahrrad durch Belgien geradelt ist und deshalb ein Bier danach benannt wird, nach seinem Fahrrad.
Ach so, alles schön. Stories sind doch das halbe Leben sozusagen. Das ist auch wieder so eine schöne Story. Und du hast uns auch wunderschöne erzählt hier heute, Martin. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann Ende nächsten Jahres eine zweite Folge machen mit den neuen Erkenntnissen, die du gewonnen hast.
Sehr gut.
Vielleicht treffen wir uns irgendwann mal in einem Wahlkampf. Was meinst du?
Nach Weihnachten, genau.
Ja, genau. Wunderbar.
Ich wünsche mir zu Weihnachten Verzeiher und bringst mit.
Tja, historisch war Bier wohl Treffpunkt, Debattenraum und manchmal auch Deckmantel. Das Learning hier, Bier bewusst genießen und als Dialogstarter nutzen und nichts als Stimmungsmacher verstehen, sagt Martin. Es ist eigentlich so, wie wir es schon geahnt haben, politische Wirkung beginnt oft im Kleinen, in Gesprächen und nicht auf der großen Bühne. Aber manchmal funktioniert die große Bühne, Stichwort Bierzelt, vorne steht ein Redner, Tari, Tara, dann doch auch ganz gut in diesem Kontext. Was sagst du, Stefan?
Ja, vielleicht ist genau das der Unterschied zwischen Kultur und Krawall. Wir haben das, Martin hat uns noch das Buch gesagt.
Richtig.
Das steht in den Shownotes.
Wir haben es in den Shownotes hinterlegt. Jan Mirkovelti, Philosophie vom Fass, politische Philosophie und die Geschichte des Bieres. Und Mika Rissanen Tavanainen und Juha Schreivasara. Die Geschichte Europas in 24 Bieren erschien im Eichborn Verlag. Ob das jetzt so ganz korrekt war, wahrscheinlich nicht, aber ihr habt sicherlich Verständnis dafür.
Genau.
Aber ihr findet den kompletten Titel, findet ihr in den Shownotes von beiden Büchern, auch den Serientipp, den er genannt hat, wo er dadurch auf das Bier Fat Tire von New Belgium Brewing gestoßen ist, findet ihr alles dort. Was ihr dort auch findet, übrigens liebevoll eingepflegt, von mir persönlich, und von uns zusammen kuratiert, sind die Biertermine. Und damit sind wir bei den
Terminen! So, was geht ab?
5.12. Pubquiz mit Craft Beer, Landgang Brauerei Hamburg.
Sehr gut. Bärenweg 12 in Hamburg-Bahnfeld. Auch am 5.12. Brauereiführung mit Craft Beer Tasting um 17 Uhr in der Wacken-Brauerei. Wie könnte es anders sein als in Wacken?
6.12.2025 Lieblingsbier-Tasting in der Landgang-Brauerei in Hamburg.
Guck mal, wer da richtig Gas gibt beim Pubquiz, kann sich da gleich festketten und dann einfach bis zum Lieblingsbier-Tasting bleiben.
Sehr durch schön. Nikolausen meinst du?
Durch Nikolausen, genau. 6.12. Brauereiführung lang und intensiv im DAX Brauhandwerk Lüneburg.
11.12. Beer & Burgers, Lille Brauerei und John's Burger in Kiel.
Sehr gut. 2.12. Weihnachten mit den drei Herren bei Baltic Beer in Flensburg.
Ein bisschen Kultur.
Wer sind die drei Herren?
Das lernst du dann ja kennen.
Okay, na gut. Am 2.12. in Flensburg.
Also ich hätte da so eine Idee, wer die sein könnten. So eine moderne Aufarbeitung von so einer Weihnachtsgeschichte. Aber das ist nur eine Vermutung.
Aha, okay.
13.12. Craft Beer Tour Hamburg. Treffpunkt am Fischmarkt. Link zur Anmeldung und mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Kann man ganz normal über Eventim buchen tatsächlich.
Yes.
13.12. Beer Tasting inklusive Brauereiführung im Wildwuchsbrauwerk auf Wilhelmsburg in Hamburg.
Die haben auch immer ein ganz süßes Weihnachtsprogramm. Da lohnt es sich sowieso immer mal reinzuschauen, was die so machen. Haben sie auch auf Instagram immer aktualisiert und auf der Homepage. Kleiner Tipp am Rande. 9.12.2025 Eisbrecherverkostung bei Blockbräu in Hamburg.
An den Landungsbrücken. Was ist denn der Eisbrecher? Weißt du das, Regine?
Na, rate doch mal.
Irgendein Winterbier? Irgendwas?
Eisbock natürlich.
Ach,
du kennst doch Thomas Hund, den Brauer. Der ist immer ganz stolz auf seine ganzen Experimente, auch auf seine Eisböcke. Und wenn er diese Verkostung durchführt und euch ein bisschen was darüber erzählt, wird das auf jeden Fall super.
Sehr gut. Sehr gut. So, was haben wir noch? 16.01. Es geht in den Januar rein. Craft Beer Festival 2026 im Witzemann in Stuttgart, organisiert vom Kraftpaule.
Das finde ich erstaunlich, denn in der Regel ist das ja so Dry January.
Ja.
Ich sag mal, das ist so ein Konterfestival.
Ja, das könnte man auch so nennen, genau.
Ich habe es auch mehrfach kontrolliert, ob das wirklich so ist, aber 16.01.2026 ist das Datum für dieses Festival. Und irgendwie ist es ja auch ganz lustig für alle die, die vielleicht lieber den Februar nehmen, um trocken zu bleiben, weil der ist auch kürzer.
Stimmt, das war in irgendeinem Land, wo sie das so gemacht haben, ne? Weißt du noch, welches Land das war?
Fällt mir jetzt aus der Hüfte geschossen nicht ein.
Wo sie bewusst den Februar genommen haben, weil der nur 28 Tage hat zumeist.
Und sich als schlauer gefeiert haben.
Ja, sehr gut.
Es sei dahingestellt, ob das schlauer ist. Also auf jeden Fall ist es lustig. So, was haben wir noch? 19.12. Weihnachtsbierverkostung, Biertasting in Berlin. Das sind Gewürzbiere, Weihnachtsbiere und natürlich ein Barley Wine. In der Bierlinie ist ein Bottle Shop in Berlin-Prenzlberg.
Ach, guck mal. So, und was haben wir? Das hatten wir auch schon angekündigt. Auch noch für diejenigen, die das jetzt heute am 28. hören und in Leipzig oder Umgebung sind und denken, Mensch, ich hätte Bock auf ein Bierfestival. Da gibt es nämlich vom 29. bis 30.11. Biermania Leipzig, das große Craft-Bier-Festival im Werk 2 Leipzig, organisiert von Dr. Hops.
Und ein Vorgucker, 30.01.2026, Senatsbockanstich in Hamburg, der Grund, warum viele Hamburger den Dry January sowieso nie durchgehalten haben.
Sondern immer einen Tag zu früh beendet haben.
Weil sie nämlich Bierliebhaber sind und dann der Senatsbockanstich stattfindet.
Und das findet, oder der findet wie immer im Parlament statt, unterm Rathaus. Sehr schön. Und wir haben noch einen etwas entfernteren Termin, und zwar am 24.01. In Prag. Winter Affair. Und das ist auch ein Craft Beer Festival und Gabriel Loki Komplex, wenn ich das richtig sehe, oder Lozi, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, in Prag auf jeden Fall. Also wer zum Beispiel in Süddeutschland lebt und es nicht weit nach Tschechien hat, kann da ja eben rüberjetten. Und wie du ja auch festgestellt hast, ist Prag ja immer eine Reise wert.
Ja, und wie ich weiß, wir haben Hörer, die sind sehr oft in Prag und Umgebung unterwegs und schwärmen von den Festivals dort.
Ach guck, sehr schön.
Und die werden bestimmt dort auch unterwegs sein. Und weil ich weiß, dass die regelmäßig reinhören, schöne Grüße.
Und einen Termin haben wir natürlich noch, und zwar unser lieber Bierkolumnist Jens Spiegel macht auch wieder seinen Bierquiz und Beer and Brain, und zwar im Galopper des Jahres in Hamburg-Eimsbüttel, und das findet statt am 8.12. und dafür muss man sich da, glaube ich, anmelden. So, aber das war es jetzt erstmal mit unseren Terminen für diese Folge.
Und damit nähern wir uns dem Ende dieser Folge. Es ist noch nicht die letzte in diesem Jahr. Mal schauen, was wir im Dezember planen. Aber es ist auf jeden Fall für uns auch persönlich der Start in die Advents- und Weihnachtszeit. Wie ist es um deine Weihnachtsstimmung bestellt, Stefan?
Die hält sich bis jetzt noch in Grenzen. Wobei, ich habe schon Dominosteine gegessen. Insofern, und es ist irgendwie Fun Fact, wie die jungen Leute sagen, was tatsächlich neu ist, wenn ich aus dem Fenster meines Arbeitszimmers schaue ich jetzt quasi auf einen Mini-Weihnachtsmarkt. Das Restaurant gegenüber hat tatsächlich zwei Buden aufgebaut, und ich bin gespannt, was da passiert, ob da dann irgendwann Glühwein ausgeschenkt wird.
Die sind wirklich sehr rege,
ja,
die Betreiber dieses, ja, Restaurants. Es ist ein chinesisches Restaurant und die haben Wahnsinnsideen. Jedes Jahr präsentieren die da was Neues. Ich finde es mega. Also es ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man immer wieder im Gespräch bleibt und immer wieder etwas Neues bietet.
Ja, das ist ja so wichtig in der Gastronomie.
Manchmal, für einige Formen auf jeden Fall. Eventuisierung ist das Stichwort. Na, das ist ja auch etwas, was die Bars und Craft Beer Pubs und Bottle Shops beschäftigt. Was wen wir übrigens gar nicht erwähnt haben in dieser Folge bei den Terminen, ist Beyond Beer. Die haben auch immer ganz tolle Termine in der Vorweihnachtszeit. Guckt da auch nochmal rein. Es ist eine kuratierte Liste. Es ist nie Anspruch auf Vollständigkeit. Und es gibt unglaublich viele tolle andere Termine. Wenn ihr sagt, ich fände es eigentlich ganz toll, wenn ihr den und den Termin auch mal nennt oder ihr vernachlässigt diese Region. Es ist schon vorgekommen in diesem Podcast, dass es da leicht Kritik gab bezüglich der regionalen Auswahl und lokalen Auswahl der Termine. Dann spielen wir den Ball gekonnt zurück und sagen, schickt uns doch diese Termine einfach per Mail an shears@hopcast.de. Ihr erreicht uns auch über Instagram. Mail ist immer ein bisschen sicherer. Ihr findet uns auf Instagram aber auch unter hopcast.podcast. Folgt uns dort gerne. Wir haben eine Homepage, die nennt sich hopcast.de und wir haben einen Steady-Kanal. Wenn ihr sagt, dieser Podcast, den finde ich klasse, ich möchte, dass die irgendwie weitermachen, dann unterstützt uns gerne. Ihr könnt es auf viele Arten und Wege tun. Wir freuen uns auch, wenn ihr für uns Lärm macht, wenn ihr den Podcast teilt und uns eine kleine, schöne Bewertung hinterlasst auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Das hilft wirklich enorm. Das ist keine Floskel, es hilft enorm auf Spotify in diesem Wust an Content, dass man gesehen wird. Und wenn wir mehr gesehen werden, dann, Stefan?
Trinken wir am Ende alle besseres Bier.
Weil auch unsere Gäste mehr Sichtbarkeit haben. Ja. Also bitte, bitte macht das, es hilft enorm. Wenn ihr sagt, eigentlich möchte ich die beiden auch gerne unterstützen, damit die das auch finanziell irgendwie wuppen können, denn das ist ein leidenschaftsgetriebenes Projekt, auch wenn wir gelegentlich Sponsoren haben. Das hilft, unsere Fixkosten zu decken, Reisekosten, Server bzw. Hosterkosten, all das so summiert sich natürlich, also wenn ihr sagt, ach Mensch, ich habe 5 Euro, vielleicht sogar 10 Euro im Monat über, dann findet ihr auf steady.de mehr Infos dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, wie gesagt, und liked und die Beiträge teilt. Auch das hilft schon enorm. Ja, und dann nähern wir uns ja, wir haben es am Anfang dieser Abmoderation angesprochen, dem Fest des Jahres, dem Tannenbaum, den Geschenken, den Festbieren, was immer ihr dort unterm Tannenbaum stehen habt. Wir wünschen euch eine schöne, entspannte, gesunde Weihnachtszeit.
Absolut. Habt's gut.
Habt's gut, kommt gut rein und passt auf euch auf.
Bis denn. Tschüss.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Podcast.
Frohes Fest. Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.